Zweiter Abschnitt. Mein geistiges Lehrwerk ist eine, nach Möglichkeit, objektive Darstellung der Struktur des ewigen Geistes, von seiner ihm fernsten, dem Erdmenschen aber nächsten erdgemäßen Bekundung, bis zu seinem allerinnersten, höchsten und heiligsten Sein in sich selbst. Nach Möglichkeit objektiv will besagen, dass absolute Objektivität nur im ewigen Geiste selbst besteht, aber in sprachlicher Darstellung unerbittlich und gegen alles Wollendes Darstellendem, durch die unter allen Umständen subjektiv bestimmte Art seines Darstellungsvermögens zu einer relativen wird, was sich auch durch keine Kraft des ewigen Geistes gänzlich verhüten lässt. So gebe ich also das, was ich als einer, der des Geistes ist, zu geben habe, in der Darstellungsform, die mir in meinem Erdmenschlichen dargeboten ist, aber stets korrigierender bewusster Kräfte des ewigen Geistes in mir selber bewusst. Der Vorgang ist nicht ganz so einfach, wie er hier beschrieben steht, und dennoch in anderer Hinsicht zugleich von unmitteilbarer Einfachheit. Das Allereinfachste im substanziellen ewigen Geiste ist nicht mehr mitteilbar, weil es nichts anderes außer sich bewusst bleiben lässt, von dem es bei der Mitteilung zu unterscheiden wäre. Wie immer aber auch die sprachliche Darstellung des Ewigen sich der absoluten Objektivität naturgedrängt enthalten muss, so könnte doch niemals ein wirklicher Irrtum sich dabei ereignen, denn was aus Ewigem vernehmbar wird, bleibt ewiger Erkenntnis eingefügt und ungeschieden von ewiger Wirklichkeit. Eben darum ist alle Rede über ewige Dinge erfüllt mit Trug, wenn sie nicht aus dem Munde eines Menschen kommt, der selber vollbewusster geistiger Mensch ist, in dieser Wirklichkeit des einzigen Unvergänglichen. Auch Religionen sind nicht vor solchem Trug gesichert. Soweit sie aus irdischem Anstoß schaffen, schlafende Seelen zu Zellen ewiger Liebe zu erwecken und alsdann in Glut und Inbrunst erwacht zu halten, wie Kult und Gebet das vermag, sind Religionen geistgewollte, erdenhafte Bünde, die nicht zu entbehren wären. Wo aber ihre Diener das, was sie empfangen haben, aus der Wahrheit eines Wirklichkeitsbewussten, unter andere und eigene Redemengen, um ein Wissen darzustellen, das nur ein Wortewissen bleibt, dort können die gleichen Religionen zu allerärgsten Hemmnissen auf den Wegen der Seelen werden. Es gibt keine Religion auf Erden, die hier nicht der Selbstreinigung bedürftig wäre. Und am dringlichsten ist diese Reinigung dort, wo man sich derart vermessen konnte, dass man sich nicht scheute, aus religiösem Urgut den Stoff zu einer scheinbaren Wissenschaft zu machen, statt ehrerbietig hinzunehmen, was allein Menschen verstehbar ist, die selbst als Ewigkeitsbewusste leben in ewiger Wirklichkeit. Dass wahrhaftig solche Menschen jederzeit auf dieser Erde erstanden sind und erstehen werden, kann freilich nur ein Mensch bezeugen, der selber zu ihnen gehört. Ich habe die mir untrennbar geeinten gleichnishaft als im Geistigen geborene Brüder bezeichnet, in Analogie mit dem irdischen Begriff, der männliche Menschen aus gleichem Elternblute meint. Kein Vergleich, den die Erde bietet, wäre jedoch hinreichend, um die vollkommene Einung individueller Geister begreifbar zu machen, die real vollzogen ist in des Urlichtes Leuchtenden. Am allerwenigsten darf man den von mir schließlich gewählten, auch die Mentalität irdischer Brüder aus dem gleichen Elternhause beziehen, denn ausschließlich nur auf das gleiche Blut bezogen wird er von mir gebraucht. Irdischer Leibesursprung aus gleichen Wurzelstämmen soll zum Bilde dienen für eine ewige geistige Herkunft in der geistigen Welt. Seinem Inhalt nach ihr inkommensurabel und darum aufs Schärfste von ihr geschieden, bleibt mein Vergleich von aller Gepflogenheit, nach welcher Menschen die gleiche Ziele erstreben, sich aufgrund gedanklicher Zustimmung oder gleicher Verpflichtung Brüder nennen. Jeder der Leuchtenden des Urlichtes ist nicht nur Formung gleichen ewigen Willens im substanziellen göttlichen Geiste, sondern als solche Formung unbeschadet aller geistgewollten Unterscheidungsmöglichkeit, dem Sein im Geiste nach, mit allen ihm gleichgeformten, substanziell identisch. Genugsam habe ich wahrhaftig betont, dass aus geistig gegebenen Gründen niemals ein Mensch, in dem ein Leuchtender des Urlichtes sich darlebt, zugleich Diener oder Leiter irgendeiner irdischen Religion sein kann. Auch der Meister von Nazareth war wahrlich keines von beiden, was immer für Worte sie ihm auch späterhin zugeschoben haben, um sich selbst in dem neuen Glaubenskreise nicht als überaltert zu empfinden. Es ist törichtes Beginnen, nachdem man kaum von denen erfahren hat, aus deren Mitte ich spreche, alle Religionsbezirke der Welt zu durchstöbern, um innerhalb ihrer Gefilde etwa Leuchtenden des Urlichtes zu begegnen, denn die Leuchtenden des Urlichtes waren weder Mysterienpriester noch Hierophanten und sind weder Verpflichtende noch im Gewissen Verpflichtete irgendeiner Religion. Nicht etwa, weil sie die geistigen Erwecker aller echten Religiosität, Religionsgegner wären, sondern weil sie als im ewigen Geiste lebende, ewiger Ordnung eingefügt sind, und Gesetze überzeitlicher Art befolgen. So musste ich denn auch zur Einsicht mahnen, wo ich die Meinung ahnungsloser Verwirrung stiften sah, die Leuchtende des Urlichtes unter Brahmanen, Pundits, Sadhus, Sannyasins und Bhiksus, unter Lamas und ihren Wiedergeborenen, unter Derwischen und Fakiren oder auch wirklichen Yogis verborgen glaubte. Auch jene gehen nicht minder fehl, die vermeinen, sie könnten sich aus den Tempeln östlicher Religionen Begriffsbilder borgen, in deren Nimbus etwa ein Leuchtender des Urlichtes einzubeziehen wäre. Alles das ist verwirrende Sucht nach Bestätigungen der unkontrollierten Wunschträume einer fantastischen Romantik. Man muss von alledem absehen lernen, wenn man auch nur ahnungsweise sich den lauteren, kristallklaren, firnenfrischen Regionen geistig nähern will, die uns geistiger Seinsodem sind. Alle Einwirkung ewigen Geistes auf die physische Gestaltung der Erde, alle Benützung dieser Gestaltung durch geistige Kräfte der Ewigkeit, schafft Situationen, die als Symbole sprechen. Es ist kein Zufall, dass die für die Aufnahme ewiger Wellenströme und Schwingungen in ihrer höchsten Potenz einzig vorhandene Stelle auf diesem Planeten hoch in der Region seiner höchsten Berge liegt, mitten in Schnee und Eis. Erdenmenschlichen Träumen läge es weit näher, diese Kontaktstelle, die es den lichten Kräften ewigen Geistes möglich macht, die zähe, düstere Erdaura zu durchdringen, um durch das Innere der Erde die Seelen der aus ihr lebenden Erdmenschen zu erreichen, auf einer paradiesischen Insel mitten in lichtübergossenen südlichen Meeren zu suchen oder zumindest doch dort, wo der physische Körper die seinem Leben und Gedeihen gemäße Förderung findet. Aber gerade die für ein Leben im physischen Erdenkörper nötigen Voraussetzungen sind in der meilenweiten Hochzone des innerhalb der ganzen Erdaura einmaligen Kraftfeldes, das hier gemeint ist, wahrhaftig nicht gegeben. Menschlicher Impuls vermag hier nur dann sich auszuwirken und die ihm einmalig hier gebotenen Möglichkeiten zu nützen, wenn er sich einem anderen Bewusstseinsträger als dem physischen Körper anzuvertrauen imstande ist, einem Bewusstseinsträger, den die in diesem gemeinten Erdraum gegebenen physikalischen Verhältnisse meteorologischer Art in keiner Weise behindern. Es ist aber beileibe nicht etwa die Rede von der sogenannten Aussendung des Astralkörpers, der hier noch rascher aufgelöst würde, als der alpinistisch genügend ausgerüstete Außenmensch zum Erliegen käme, der immerhin mit geeigneten Hilfsgeräten ähnliche Bereiche zu durchqueren vermag. Der Vorgang, von dem ich rede, erfolgt bei völlig klarem gehirnlichem Bewusstsein durch einen im eigenen ewigen Geiste geschehenden, unendlich sublimen Auslösungsakt und ist allein den Leuchtenden des Urlichtes möglich, gleichgültig, wo sich der physische Körper befindet. Er darf nur nicht vor einer Narkose oder irgendeiner sonst wie drohenden Betäubung und Bewusstseinsverengung stehen, weil er dann nicht mehr erwachen würde, sondern der Seele verloren ginge durch sofortigen Tod. Daher käme auch jeder Trancezustand hier einem Selbstmord gleich. Leben im Geiste kennt keinerlei abgeblendete Bewusstseinszustände, sondern bewirkt vielmehr erweitertes Wachsein in allen Bewusstseinsreichen zu gleicher Zeit. Die geistige Gestaltung des Tempels der Ewigkeit, von dem ich in meinem Lehrwerk spreche, konnte nur an dieser einzigen Stelle des Planeten erfolgen, die ich hier nun nochmals charakterisierte. Von dieser durch ein feinst materielles Kraftfeld, das nur ihr eigen ist, auch im physischen überaus bedeutungsvoll separierten Städte allein, die sich allerdings über einen gewaltigen Erdraum hin erstreckt, vermag es ewiger Geist wieder mit den in die physische Erscheinungswelt gefallenen Geistesfunken, die im Menschen dieser Erde ihre Erlösung suchen, in Vereinung zu gelangen. An dieser Stätte ist auch die absolute Unio Mystica der Erdenmenschen, in denen sich die Leuchtenden des Urlichtes darleben, allein auf dieser Erde erreichbar. Es versteht sich von selbst, dass die geografische Bestimmung dieser Städte selbst den Menschen, in denen sich die Leuchtenden des Urlichtes erleben, versagt bleiben muss, da das bloße Wissen um die genaue erdräumliche Lage des Ortes in menschlichen Gehirnen schon genügen würde, um Schwingungen zu erzeugen, die alle rein geistigen Impulse empfindlichst stören, wenn nicht gänzlich an ihrer Auswirkung hindern würden. Dass die Impulse aus dem ewigen Geiste ihren Weg durch das Innere der Erde nehmen, weil die Erdaura durch den Menschen infolge des Missbrauchs der in seiner Tiernatur im weitesten Sinne gegebenen Möglichkeiten grauenhaft verunreinigt ist, wurde ebenso Ursache der Symbolbildung heilige Grotten und Höhlen wie das geistige Geschehen selbst, das von hohen Bergen her erfolgt. Die Erdaura, die wie eine über und über beschriebene Schriftrolle angefüllt ist mit den dunklen Zeichen des Erdenmenschen, ist der tötende Buchstabe, während Geist der Ewigkeit lebendig macht, aus dem Innern der Erde her, in die Erde eingedrungen an einer Stelle, an der die Erdaura nicht durch den Menschen entheiligt ist und wie nirgends fähig, geistige Strahlung einzulassen. Durch geistig gelenktes Geschehen war mir dieser im höchsten Sinne heiligste Ort der Erde schon in meiner frühen Jugendzeit innerlich zugänglich geworden. Ich habe damals nicht geahnt, dass er mir so sehr viel später dann jederzeit zugänglich werden würde und ich verstand noch weniges von dem, was ich heute weiß. Ich fand mich nur, wenn man mich holte, ohne jede Bewusstseinstrübung für meine gewohnte Umgebung, zugleich an dem so fernen, geheimnisvollen Erdort bewusst, aber dort in einer unnennbaren, erschütternd feierlichen Glückseligkeit und weinte nach der Rückkehr heiße Tränen, wenn ich zur Befürchtung kam, dass ich vielleicht zum letzten Mal hingeholt worden sei. Es folgten dann auch tatsächlich viele Jahre, in denen ich nicht im Traume mehr geglaubt hätte, die gleiche Stätte könne mir jemals wieder erreichbar werden. Das war bedingt durch Entwicklungen mannigfacher Art, die ich erst übersehen lernte, nachdem sie durchlaufen waren. Gewiss ist es nicht das äußere Erleben können unvergleichlicher hochalpiner Landschaft, das uns hierher zieht, so gewaltig auch der Eindruck dieser unzähligen Gipfelpyramiden, Eisnadeln und Felswandschroffen, die hier aus einem Meere von unermesslichen Schneefeldern und Gletschern hervorragen, die Seele erregt. Es erfolgt ja eine Übertragung dessen, was dem physischen Auge wahrnehmbar wäre, fände es sich an Ort und Stelle, in die fernen Gehirnregionen des physischen Körpers, die normalerweise Augeneindrücke zu Bewusstsein bringen. Wer in seinen jungen Jahren, wie es mir geschah, Äquivalente zu allen diesen Eindrücken, wenn auch nur in alpinen Gebieten, erfahren hat, die sich hier als Vergleichsobjekte nicht einmal nennen lassen, dem ist es freilich wie ein unbegreifliches Wunder, wenn er hier mitten im Toben der Elemente auch zu einem Erleben kommt, das ihn vernichtet hätte, wäre es körperlich zu erleben gewesen. Aber das alles ist ja wahrhaftig nicht Grund unseres gemeinsamen Erlebens in dieser Region. Die geistigen Träger unseres Bewusstseins sind vielmehr nur darum hierher dirigiert, weil wir nur von hier aus bewirken können, was uns aufgetragen ist. Um was es sich da handelt, ist in meinem Lehrwerk oftmals beschrieben. Ich möchte nur in dieser Heißregion gar zu gerne zuweilen einen der Philosophen neben mir haben, von denen der Antike bis zu denen neuester Zeit, aus deren gedanklichen Spekulationen sich alle Vorstellung vom ewigen Geiste bis auf diese Tage nähert. Wie würden diese wahrhaftig zu verehrenden Männer, deren Namen jedem Gehirnanbeter als geheiligt gelten, bestätigt durch die Unfehlbarkeit ihrer Gedankenschlüsse, vor der Wirklichkeit des Geistes erbeben und in sich zusammensinken, gerade weil ihre Ehrlichkeit es nicht ertragen könnte, nunmehr noch aufrecht zu erhalten. Was sie vor solchem Erleben stets besten Glaubens für die gedanklich gesichertste Erkenntnis hielten. Es ist wahrhaftig etwas anderes, ob man sich mit einem ewigen Geiste zufrieden gibt der nur Produkt der körperlichen Gehirnzellen und ihrer ihnen gemäßen Erregung ist, oder ob man den unvorstellbar gewaltigen, wirklichen ewigen Geist in seiner Allgewalt am Werke sieht, wie er sich selbst wieder seinem Gebilde mitteilt, das gleichsam im Leerlauf sich unvermeidlich zugrunde richten würde, könnte es nicht neuer Einung mit seinem Ursprung aus einer nun aufs neue Geistkraft erfüllten fluidischen Substanz des Erdplaneten hier teilhaftig werden. Die Allgewalt der Wirklichkeit ewigen Geistes bleibt allen erdmenschlichen Definitionen unerreichbar. Der Geist, der sich erdenken und durch Gedanken bestimmen lässt, existiert nur in den Gehirnen, die ihn erdacht haben, und in denen, die das Erdachte nachzudenken trachten. Wenn auch alles Irdische, einschließlich des Fürsten der Finsternis, von dem Jesus sprach, nur geistfernste physikalische Projektion von Reflexwirkungen wirklicher Geisteskraftstrahlungen ist, so finden sich dennoch in der physischen Welt Fährten zu der Wirklichkeit ewigen Geistes. Man findet sie überall, wo unsichtbare, aber urgewaltige bloße Naturkräfte schon die erstaunlichsten Vorgänge und Veränderungen innerhalb der physikalisch fassbaren Formenwelt hervorbringen durch ihre bloße Manifestation. Solcher Manifestation ähnlich, wenn auch keineswegs gleich, muss man sich die Einströmung des wirklichen, ewigen, substanziellen, göttlichen Geistes vorstellen. Wenn man als Erdmensch endlich aus Jahrtausende altem gedanklichen Irren wieder zu einem fühlenden Vorahnen des Wirklichen gelangen will, das in menschlich erfassbare, fühlbare Form gewandelt im Menschen dieser Erde erlebbar werden kann. Wandlung in solche menschenfassbare Form zu bewirken, ist Trachten und Tun der im ewigen Urlichte Leuchtenden. Wo immer auf der ganzen Erde echte Religiosität nach dem ewigen Ziele des Menschen strebt, dort wird der suchenden oder gläubig verehrenden Seele Hilfe, Trost, Erleuchtung und Führung durch die dazu bestimmten Leuchtenden des Urlichtes aus dem Geiste Gottes zuteil, von dieser heiligsten Stätte der Erde her. Darum sagte ich bereits im Buch vom lebendigen Gott, dass die verborgenen geistigen Helfer weiterführen als nur zu jenen Himmeln, die jede Zeit sich erschuf als Auswirkung ihres frommen Sehnens. Freilich ist der leuchtenden Hilfe und innere Lenkung gänzlich unabhängig davon, ob der Mensch, der sie empfängt, von dieser Instanz innerhalb der Struktur des ewigen Geistes etwas vernommen hat oder nicht. Da es jedoch für zahlreiche Menschen Zeit dazu geworden war, dass sie Authentisches darüber erfahren sollten, musste ich als der einzige dazu Befähigte unter den mir Geeinten der wirklichen Geistlichkeit, die ihr gemäßen Worte sprechen und mein geistiges Lehrwerk bringen. Nicht ohne Bedeutung war hierbei, dass ich zugleich der einzige Mensch des Abendlandes unter ihnen bin. Sollte die Offenbarung wirkliche Hilfe bringen, so musste einer sie formen, der europäisches Denken und seine Schwierigkeiten geistigen Dingen gegenüber aus eigener Erfahrung von Jugend auf kennt. Wie ich aber das im Johannesevangelium verkündete Wort Jesu, allerdings weit ab von aller kirchlichen Lehrmeinung, nunmehr auf meine Erscheinung in der Welt bezogen, aufgrund der Struktur des Lebens im ewigen Geiste, wiederholen darf. Wer mich sieht, der sieht auch den Vater, den ewigen geistigen Vater, in dem ich lebe. So muss ich zugleich sagen, wer meine Worte vernimmt, der empfängt auch die Worte der mir im Ewigen Geeinten. Die auf dieser Erde dem Bewusstwerden geistiger Erleuchtung zustrebenden Menschen bilden sehr verschiedenartige und verschiedenwertige Kategorien. Mit keiner dieser, der Mehrzahl nach schon untereinander inkommensurablen Kategorien seelisch Suchender, die gewiss vom Geiste her gefunden werden können, wenn sie so zu suchen wussten, wie es der ewige Geist aus seinem eigenen Leben heraus erheischt, dürfen etwa die Leuchtenden des Urlichtes verwechselt werden, die eben das von aller Ewigkeit her sind, was ihre zum ewigen Geiste strebenden Mitmenschen in einer für sie erfassbaren Form zu erreichen suchen. Die Schulung, die auch der vergänglichen erdgeborenen Erscheinung eines im Urlichte Leuchtenden nicht erspart werden kann, ist nicht auf das Finden eines gesuchten Zieles gerichtet, sondern auf das irdische Aufnehmen dessen, was aus dem Ewigen mitgebracht wurde und vorerst sich dem Verstande durchaus versagend in dieses irdische, vergängliche Dasein Eingang fand. Auch ich musste lange genug solche Schulung erleiden.